Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Das ist das Rabe Info vom Montag, den 3. Februar. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um folgende Themen.
Siamo tutti antifascisti!
Historische Kontinuitäten des Antisemitismus in Bern aufzeigen, das wollte eine Demo am vergangenen Samstag. Dann machen wir kontinuierlich weiter mit unserer Abstimmungsserie zu den Vorlagen vom 9. Februar. Veloverleih, Weiermannshaus und Schulinformatik. Heute nehmen wir die städtischen Vorlagen genauer unter die Lupe. Dann Kontinuität der Gewalt. Gold und Coltan tragen zum Konflikt in Kongo-Kinshasa bei, aber...
Der Rohstoffreichtum ist ein Faktor, aber er ist nicht der einzige Faktor und er ist sicher auch nicht der wirkliche Treiber oder der einzige Treiber dieser Konflikte.
So Robert Bachmann, Rohstoffexperte bei der Organisation Public Eye. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit die Übersicht über die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst zu den Kurznachrichten des Tages, heute von und mit Noah Bio. Wir blicken zuerst in den Sudan, wo ein Markt nahe der Hauptstadt Khartoum von Artillerie beschossen wurde.
Wie Al Jazeera berichtet, wurden beim Beschuss mindestens 56 Menschen getötet, weitere 158 verletzt. Das sudanesische Gesundheitsministerium machte die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces RSF für den Beschuss verantwortlich. Ein Sprecher der Regierung sagte, der Angriff verstoße gegen das Völkerrecht. Im Sudan herrscht seit April 2023 Krieg. Damals eskalierte ein blutiger Machtkampf zwischen Machthaber Abdel Fattah Abdelrahman Burhan und seinem ehemaligen Vize Mohamed Hamdan Daglo. Die Armee kämpft gegen die von Daglo angeführte RSF.
Im Westjordanland hat die israelische Armee mehrere Gebäude in die Luft gesprengt.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, zerstörten die israelischen Streitkräfte um die 20 Gebäude. Die Gebäude hatten sich im geflüchteten Lager Jenin befunden. Es habe sich dabei um Strukturen von militanten Gruppierungen gehalten, meldete die israelische Armee. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas drängte die Vereinten Nationen in einer Stellungnahme dazu, die israelische Militäroperation zu beenden und eine Notfallsitzung einzuberufen.
Kommen wir nach Europa, wo sich die Wirtschaftspolitik der USA spürbar auswirkt.
Wie die deutsche Zeitung Die Zeit berichtet, fällt der Euro auf den tiefsten Stand seit über 2 Jahren. Grund dafür ist die Sorge um einen eskalierenden Handelsstreit mit den USA. US-Präsident Donald Trump hat vor kurzem zusätzliche Zölle auf Waren aus China, Kanada und Mexiko eingeführt. Außerdem hat er auch der EU mit Zöllen gedroht. In der Nacht auf heute Montag sackte der Eurokurs bis auf rund 1,01 Dollar ab. Das ist der tiefste Stand seit November 2022.
In die Schweiz, in der Frage um die Nachfolge von Mitte-Bundesrätin Viola Amherd, gibt es einen weiteren Anwärter.
Der Zuger Regierungsrat Martin Pfister will Bundesrat werden, das berichtet SRF. Die Mitte des Kantons Zug hat den 61-Jährigen für die Nachfolge von Viola Amherd vorgeschlagen. Martin Pfister werde sich in den kommenden Tagen anlässlich einer Medienkonferenz genauer zur Kandidatur äußern, teilte die Mitte Zug mit. Pfister ist seit 2016 Gesundheitsdirektor im Kanton Zug. Nach zahlreichen Absagen ist Pfister neben dem Bauernverbandspräsident Markus Ritter der zweite Kandidat für die Bundesratswahl vom 12. März.
Zuletzt zu einer Meldung, die zwar nicht mehr tagesaktuell, aber trotzdem immer noch relevant ist.
Wie soll es weitergehen auf dem Vorplatz der Reitschule? Diese Frage wurde am Freitagabend an einem runden Tisch diskutiert. Mit VertreterInnen der Stadtregierung und der Stadtratsfraktionen, der Kantonspolizei und der Interessensgemeinschaft Kulturraum Reitschule. Teilnehmende konnten bei der Sitzung Maßnahmenvorschläge einbringen, die zu einer Verbesserung im Umfeld der Schützenmatte beitragen können. Die Stadt Bern wird diese Vorschläge nun auswerten. Ziel sei es, weiterhin zu einer divers genutzten, sicheren Schützenmatte beizutragen und damit optimale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Betrieb der Reitschule zu schaffen, so die Stadt Bern.
Das waren die Nachrichten des Tages, verantwortlich nur Bio und Sarah Heinzmann. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Und nun noch zum Wetter. Der morgige Dienstag startet mit Hochnebel. Ab dem Mittag wird es freundlich bei 3 Grad, milde 6 Grad und Ganztagssonne gibt's am Mittwoch.
Rabe Info.
Unter dem Motto »Die historische Kontinuität brechen gegen Antisemitismus« sind am Samstag einige hundert Personen durch die Berner Altstadt gezogen. Am 27. Januar 1945, also vor rund 80 Jahren, befreiten Soldaten der Roten Armee das Vernichtungslager Auschwitz. Jedoch setzte die Befreiung von Auschwitz dem Antisemitismus kein Ende. Ein Grund für die anarchistische Gruppe Bern, auf die Straßen zu gehen. Hunderte zogen am Samstag durch die Berner Altstadt. Ursi Grimm war vor Ort.
Auschwitz steht symbolisch für ein unbeschreibliches Leid, welches durch die staatliche Vernichtungsmaschinerie des Nationalsozialismus umgesetzt wurde. Für die Shoah, den jüdischen Begriff für den Holocaust, den Genozid an den Sinti und Roma, wie auch die Massenmorde an allen anderen Verfolgten. 80 Jahre danach verblassen die Erinnerungen daran und die mörderische Ideologie des Faschismus erstarkt wieder.
So tönt es aus dem Lautsprecherwagen. Nach und nach versammeln sich einige hundert Menschen an diesem kalten Februarnachmittag auf dem Berner Bahnhofplatz. Manche von ihnen tragen Transparente. Gedenken heißt kämpfen. Für einen feministischen Antifaschismus. Jin Jian Azadi.
Bereits im Mittelalter war die jüdische Geschichte, so wie in Bern, geprägt von Pogromen aufgrund von Ritualmordvorwürfen und antisemitischen Verschwörungserzählungen. Mehrmals wurde die jüdische Bevölkerung fast vollständig vertrieben, alte historische Einrichtungen wurden zerstört oder enteignet. Während dem Zweiten Weltkrieg wurden an der Schweizer Grenze jüdische Personen und auch politische Verfolgte zurückgewiesen oder im Inland verhaftet und ausgeschafft.
Und auch heute sei Antisemitismus allgegenwärtig und werde nicht zuletzt benutzt, um antimuslimischen Rassismus zu rechtfertigen. Es folgt ein Aufruf, sich damit auseinanderzusetzen, auch in den eigenen Reihen.
Setzen wir uns ein für eine Auseinandersetzung mit Antisemitismus, welche verschiedene Unterdrückungsformen nicht gegeneinander ausspielt, sondern verbindet. Es ist Zeit für ein Ende. Brechen wir mit der historischen Kontinuität des Antisemitismus.
Der Demonstrationszug bewegt sich Richtung Kornhausplatz. Bis hierhin war die Polizei sehr unauffällig. Doch rund um den Chindlifresserbrunnen steht die Polizei gut sichtbar in Riot-Montur. Einer führt einen Hund an der Leine. Der Brunnen ist umzäunt. Der Brunnen aus dem 16. Jahrhundert steht schon lange in der Kritik, Verschwörungserzählungen zu reproduzieren. Die Demo bewegt sich weiter Richtung Berner Münster. Am Zaun bringen AktivistInnen ein Transparent an, auf welchem steht: Kein Pogrom ist vergessen. Eine Rede thematisiert den Ursprung der Ritualmordlegende im 13. Jahrhundert und die darauffolgenden Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung in Bern. Ritualmordlegenden dienen dazu, Minderheiten zu diskreditieren. Man behauptet beispielsweise, Angehörige einer Minderheit essen die Kinder der Mehrheitsbevölkerung. So versucht man ihre Entrechtung und Vertreibung zu legitimieren. Es geht weiter zum Bundesplatz. Vor dem Bundeshaus erinnert eine Rede daran, dass die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs tausende jüdische Geflüchtete an der Grenze abweist.
Einige sogar aus der Schweiz ausgeschafft. Die Behörden erklärten, das Boot sei voll. Viele von ihnen wurden anschließend von den Nazis in den sicheren Tod deportiert. So auch Selin Zagir. Nach der gemeinsamen Flucht mit ihrem Mann nach Bern wurden sie gemeinsam nach Frankreich ausgeschafft und von den deutschen Besatzern verhaftet. Am Ende wird Selin nach Auschwitz deportiert und ermordet. Jüdinnen und Juden, welche dennoch Schutz fanden, wurden in Lager festgehalten. Wie mangelhaft die Aufarbeitung der Schweiz ist, zeigt sich am Beispiel des geplanten Shoah-Denkmales.
Auch heute gäbe es noch kein Shoah-Denkmal in der Schweiz. 1996 schuf der Künstler Shang Hutter ein entsprechendes Werk und platzierte es vor dem Haupteingang des Bundeshauses. Doch Politiker der Freiheitspartei zeigten ihr wahres Gesicht und transportierten es ab. Die antifaschistische Demo vom Samstag hinterlässt vor dem Haupteingang ein leeres Holzschiff. Auf ihm steht: Das Boot war nie voll.
Rabe Info. Am 19. Februar ist wieder Abstimmungssonntag. Bis dann kann die Stimmbevölkerung über verschiedene Vorlagen abstimmen. In der Stadt Bern kommen gleich 5 kommunale Vorlagen an die Urne. Über eine davon, das Stellvertreter-Innensystem im Stadtrat, haben wir euch bereits letzte Woche informiert. Das Stellvertreter-Innensystem kam ohne Gegenstimmen durchs Stadtparlament. Ebenso ist es beim Kredit für den Ausbau des Kindergartens Schloss Matte zum Basisstufenschulhaus. Anders sieht das bei den restlichen 3 Vorlagen aus. Hier gibt es durchaus kritische Gegenstimmen. Darüber spreche ich jetzt mit Rabe Info Politikredaktor Noah Biu. Noah, beginnen wir doch bei der Vorlage mit den meisten Gegenstimmen im Stadtrat, dem Veloverleihsystem. Worum geht es da genau?
Ja, die Stadt Bern hat einen Leistungsvertrag mit der Publibike AG für den Betrieb eines öffentlichen Veloverleihsystems. Diese grauen Verleihvelos und ihre lilafarbenen Stationen, die prägen das Stadtbild nun schon seit 2018. Ende dieses Jahr läuft der Leistungsvertrag mit der Stadt jedoch aus. Damit es auch in den nächsten Jahren noch ein Veloverleihsystem in der Stadt Bern und Umgebung gibt, hat die Stadt zusammen mit anderen Gemeinden einen Wettbewerb lanciert für einen neuen Leistungsvertrag. Gewonnen hat die bisherige Vertragspartnerin, die Publibike AG. Dafür hat der Gemeinderat einen Kredit von rund 7 Millionen Franken beantragt. Darüber wird nun am 9. Februar abgestimmt, über diesen Kredit.
Ja, und was steht denn in diesem Leistungsvertrag genau drin?
Ja, die wohl größte Neuerung ist, dass die Partnergemeinden Betriebsbeiträge leisten. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass so ein Veloverleihsystem mit Service-Public-Charakter ohne Zuschüsse der öffentlichen Hand nicht kostendeckend betrieben werden kann, so die Stadt Bern. Weiter sollen Flotte und Netz ausgebaut werden. Die Preise sollen sich außerdem neu an den Tarifen für den öffentlichen Verkehr orientieren.
Und was heißt das? Wird es teurer oder günstiger?
Genau, die Preise werden dadurch ein wenig günstiger. Also zum Beispiel das Abo soll neu nur noch 69 Franken im Jahr kosten.
Ja, und was oder wer spricht denn da eigentlich genau dagegen?
Ja, in der Stadtratsdebatte gab es trotz hoher Zustimmung einige kritische Stimmen. So störten sich von links etwa einige daran, dass 70% der Velos E-Bikes sein sollten. Der Anteil an mechanischen Velos sei damit deutlich zu tief. Außerdem wünschten sich einige mehr Vergünstigungen für Menschen in Asylzentren, Jugendliche oder Menschen mit einer Kulturallergie. Die JA und die JUSO verlangten vom Gemeinderat denn auch, solche Vergünstigungen noch zu prüfen. Gegen die Vorlage hat allerdings nur die SVP-Fraktion gestimmt. Die Betriebsbeiträge der Stadt seien zu hoch. Die restlichen bürgerlichen Fraktionen im Stadtrat waren dafür. Allerdings haben die Parteien Die Mitte und FDP später die Nein-Parole zur Abstimmung beschlossen. Das Verleihsystem sollte wirtschaftlicher und effizienter betrieben werden können, schreibt etwa die Partei Die Mitte dazu auf ihrer Website.
Ja, bürgerliche Opposition also gegen das Veloverleihsystem. Schauen wir doch noch auf die Vorlage zur Schulinformatik. Worum es da genau geht, die Stadt Bern will ihre Schulinformatikplattform aktualisieren und ausbauen. Außerdem müssen die Geräte der Schulkinder und Lehrpersonen ersetzt werden. Zudem sollen mehr Geräte für die SchülerInnen angeschafft werden. Welche Kritik gibt es denn bei dieser Vorlage?
Da gab es kritische Stimmen, vor allem zur Schulinformatikplattform, wie die ausgestaltet werden soll, denn die bisherige Schulinformatikplattform Base4Kids, das war eine Open-Source-Lösung. Neu will die Stadt sowohl bei den Geräten als auch bei der Software auf Standardlösungen von Apple und Microsoft setzen. Das sorgte nun bei einigen im Stadtrat für Kritik. Außerdem wurde in Frage gestellt, ob die Kinder wirklich schon ab der dritten Klasse mit einem Tablet arbeiten sollen.
Vereinzelt gab es also Kritik. Insgesamt war die Vorlage im Stadtparlament aber wenig umstritten. Kritik kam auch von außerhalb des Stadtrates. Wie ist das genau einzuschätzen?
Genau, die Piratenpartei fasste dazu die Nein-Parole und kritisierte das Projekt insgesamt. Das ist insofern bemerkenswert, als die Piratenpartei sich nicht grundsätzlich zu Abstimmungsvorlagen äußert. Es ist aber ein Thema, das die Piratenpartei sehr beschäftigt, denn die Partei sieht ihre Kernkompetenz in der Technologiefolgenabschätzung und äußert sich dementsprechend hauptsächlich zu diesem Thema. An der Weiterentwicklung der Schulinformatik nun konkret kritisiert die Piratenpartei vor allem die Verwendung von Apple- und Microsoft-Produkten. Das führe zu einer Abhängigkeit von diesen Großkonzernen. Außerdem, so die Piratenpartei, könne der Datenschutz der Kinder damit nicht verantwortungsvoll gelöst werden.
Ja, die Verwendung von Produkten der Tech-Giganten statt von Open-Source-Lösungen, das sorgt also für Kritik bei der Schulinformatik-Vorlage. Kommen wir nun zum Schluss noch zum Ersatzneubau im Weiermannshaus. Was soll denn hier genau gebaut werden, Noah?
Ja, in der Sport- und Freizeitanlage Weiermannshaus wurde vor wenigen Jahren ja bereits das Freibad saniert. Nun sollen die Kunsteisbahn und das Hallenbad rückgebaut werden. Danach soll ein Neubau mit Hallenbad und Eishalle entstehen. Außerdem soll es auch weiterhin ein Außeneisfeld geben. Dafür wird ein Baukredit von rund 107 Millionen Franken benötigt.
Und wie genau sah denn hier die Stimmverteilung im Stadtrat aus?
Ja, Gegenstimmen, also wirklich Nein-Stimmen, gab es nur zwei. Diese kamen aus den Reihen der Grünen Freien Liste. Zahlreiche Ratsmitglieder haben sich aber der Stimme enthalten. So etwa die gesamte Fraktion des Grünen Bündnis und die ALPDA-Fraktion. Diese Haltung zeigt sich denn auch im Parolenspiegel der verschiedenen Parteien. Sowohl die GFL als auch das Grüne Bündnis haben Stimmfreigabe beschlossen. Die Alternative Linke hat sich für ein Nein zu der Vorlage entschieden.
Und was genau sind denn die Gründe für die Ablehnung oder eben für diese unentschlossene Haltung?
Ja, es sind sich eigentlich alle einig, dass es diese Anlage im Weiermannshaus braucht und dass in die Erneuerung der Anlagen auch investiert werden muss. Allerdings stehen ökologische Bedenken im Raum. So stellen sich einige die Frage, ob der hohe Energieaufwand für den Betrieb von Eisfeldern überhaupt noch gerechtfertigt und zeitgemäß ist in Zeiten der Klimakrise. Außerdem stellen sich einige die Frage, ob das alles nicht auch etwas günstiger ginge. Denn so wie das Projekt nun geplant ist, soll sich die Eishalle im Untergeschoss, das Hallenbad aber im zweiten Stock des Neubaus befinden. Diese Lösung werde eine Menge an Stahlbeton benötigen, was den Bau noch verteuert.
Sowohl der Ersatzneubau im Weiermannshaus als auch die Weiterentwicklung der Schulinformatik und der Veloverleih, die wurden also kontrovers diskutiert. Die Meinung der Parteibasis entspricht dabei nicht immer dem Stimmverhalten ihrer jeweiligen Fraktion im Stadtrat. Insofern dürfte es also spannend werden bei diesen drei Abstimmungsvorlagen. Vielen Dank für deine Erläuterungen, Norbio.
Rabe Info.
Die angespannte Lage in Kongo-Kinshasa hält an. Die Rebellengruppe M23 kontrolliert indes große Gebiete im Osten des Landes. Der Konflikt zwischen den M23-Gruppen und dem kongolesischen Staat hat viele Ursachen. Rohstoffe spielen dabei aber eine wichtige Rolle. Robert Bachmann ist Rohstoffexperte bei der Organisation Public Eye. Er war selbst oft in Kongo-Kinshasa unterwegs. Ich habe ihn gefragt, welche Rohstoffe in Ostkongo abgebaut werden.
Die ganze Region ist sehr rohstoffreich. Einer der wichtigsten ist Gold. Dann gibt es Coltan und Kobalt. Die werden sehr stark in Elektrogeräten gebraucht, also beispielsweise für Handy-Akkus oder von Elektroautos, aber auch für die Stahlproduktion. Ein weiterer, nicht so bekannter, ist Cassiterit. Das ist für die Zinnproduktion wichtig, aber es gibt auch Diamanten im Ostkongo. Also wirklich eine riesige Menge an ganz unterschiedlichen Rohstoffen, die dort abgebaut werden.
Wie genau sehen Sie jetzt den Zusammenhang von diesem Rohstoffreichtum mit den bewaffneten Konflikten?
Der Rohstoffreichtum ist ein Faktor, aber er ist nicht der einzige Faktor und er ist sicher auch nicht der wirkliche Treiber oder der einzige Treiber dieser Konflikte. Da geht es sehr stark auch um politische Fragen, um ethnische Fragen, um soziale Fragen, um den Zugang zu Land, um überhaupt wirtschaftliche Möglichkeiten. Wie kann man Geld verdienen? Und da sind natürlich die Rohstoffe ein Faktor, gerade wenn man eben bewaffnet ist. Aber da gibt es auch andere, wie zum Beispiel Straßensperren, die überall errichtet wird und wo dann eine Gebühr verlangt wird. Zusammenfassend, die Rohstoffe spielen eine Rolle, aber es ist nur eine Rolle unter vielen.
Wie genau ist denn die Schweiz involviert in den Rohstoffabbau in Ostkongo? Gibt es da Verwicklungen?
Die Schweiz ist einer der wichtigsten Standorte für Schmelzereien von Gold, also für die Weiterverarbeitung. Der Rohstoffhandel in der Schweiz ist riesig. Sehr viele große Firmen sind hier angesiedelt, die auch mit diesen Warenkreisläufen global Geschäfte machen. Das sind natürlich für uns auch Steuereinnahmen. Das heißt, indirekt profitiert man auch von den Geschäften, die hiervon gemacht werden. Der Rohstoffreichtum kommt auch lokalen Eliten im Kongo zugute, die dann oft wiederum den Schweizer Finanzplatz nutzen. Also die Schweiz ist auch sehr präsent vor Ort mit Entwicklungshilfe, mit humanitären Hilfe. Es gibt Friedens- und Versöhnungsprozesse für diese Konflikte, die gefördert werden. Und zuletzt ein Gebiet, das ist gleich nördlich von Goma, der Stadt, die jetzt diese Woche besetzt wurde. Das heißt Masisi und gilt im Kongo als die Schweiz des Kongos, weil es eben eine sehr schöne und eine sehr hügelige Region ist, wie gewisse Gebiete bei uns auch.
Robert Bachmann haben wir gehört, er ist Rohstoffexperte bei der Organisation Public Eye. Das Gespräch haben wir am vergangenen Freitag geführt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 3. Februar. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik? Schreibt uns gerne eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder. Zum heutigen Info beigetragen haben nur Pio und Ursi Grimm. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr dich jetzt zirklust. Macht's gut und bis bald.